Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Schönen guten Abend. Der Bundestag hat den Änderungen im Infektionsschutzgesetz zugestimmt. Jetzt fehlt nur noch das Votum des Bundesrates. Dann kann unter anderem eine Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr bundesweit verhängt werden. Auch für Berlin. Obwohl der Senat und die Opposition starke Bedenken dagegen haben, berichtet unsere landespolitische Korrespondentin Kirsten Buchmann.
Nachts zu Hause bleiben von 22 Uhr bis 5 Uhr. Dem FDP-Fraktionschef im Berliner Abgeordnetenhaus Sebastian Schayer geht die vorgesehene Ausgangssperre zu weit. Das schränke die Freiheits- und Grundrechte ein. Die FDP überlege daher zu klagen.
Sollte es dabei bleiben, dass es keine Ausnahmen für Geimpfte und negativ Getestete gibt, wird man diesen Klageweg ernsthaft prüfen.
Dagegen ist die Position des regierenden Bürgermeisters Michael Müller, Berlin werde sich keiner bundeseinheitlichen Regelung verschließen. Eine Ausgangssperre wäre also auch in Berlin.
Wenn unsere Zahlen sich weiter so entwickeln wie bisher, dann ja. Wir stagnieren ja um die 150 Inzidenz. Und es hat leider auch eine leichte Tendenz nach oben. Und gegebenenfalls müssten wir dann diese Regelung auch so umsetzen.
In der vorgesehenen bundesweiten Notbremsenregelung gibt es einen besonders umstrittenen Punkt. Er betrifft die Schulen. Sie sollen demnach schließen, wenn die Inzidenz 3 Tage hintereinander über 165 liegt. Eine solche pauschale Zahl findet die Bildungsexpertin der Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus, Marianne Burkhardt-Eulitz, falsch.
Ich denke, dass das eine willkürliche Zahl ist, die da am Verhandlungstisch festgelegt worden ist und mit der komplexen Materie Schule wenig zu tun hat.
Eine Schwierigkeit aus ihrer Sicht, die Umstellung vom Wechselmodell auf Distanzlernen. Marianne Burkhardt-Eulitz befürchtet ein Hin und Her für Schulen und Familien.
Wie das dann auch wieder rückwärts gehen soll, wie viele Tage unter dem Inzidenzwert, dazu sagt der Bund dann auch nichts. Und ich glaube, dass das zu einem Jojo-Effekt führt. Und das ist für alle Beteiligten noch verwirrender, wenn alle paar Tage unsere Schulen aufgemacht werden, wieder geschlossen.
Was die Regelungen für die Schulen bei einer Inzidenz über 165 angeht, sieht es momentan allerdings nicht so aus, als ob da Änderungen in Sicht seien. Geplant ist, dass sich am Donnerstag der Bundesrat mit der bundesweiten Corona-Notbremse befasst. In Kraft treten könnten die Regelungen spätestens in der kommenden Woche.
Kirsten Buchmann aus der landespolitischen Redaktion RBB 24. Während der Debatte im Bundestag haben 2200 Polizisten das Regierungsviertel geschützt. Mehrere Demonstrationen waren angekündigt worden für 500 Teilnehmer. Es kamen aber viel mehr. Reporterin Oda Tischewski berichtete am Nachmittag im Inforadio.
Offiziell ist die Kundgebung auf der Straße des 17. Juni aufgelöst worden. 8000 Menschen hat die Polizei bei der Kundgebung gegen die Änderung des Infektionsschutzgesetzes gezählt. Eine Mischung ganz unterschiedlicher Couleur. Flaggen mit Friedenstauben neben solchen, die eher auf die Reichsbürgerszene hindeuten. Transparente erinnern an die Lage der Kinder in der Pandemie oder wünschen die Kanzlerin nach Guantanamo. Man hört, wir sind das Volk. Die Meinungen vielfach besorgt bis pessimistisch.
Ich denke halt tatsächlich, dass es ein bisschen mehr mit der Bevölkerung abgestimmt werden sollte, wie es weitergeht. Weil ich glaube, es gibt halt mittlerweile wirklich eine Spaltung der Meinungen in der Gesellschaft, wie man dazu steht. Und so langsam könnte es ein bisschen weniger bevormundend sein.
Das, was als Gesetz beschlossen wird, das ist nichts Gutes für dieses Land. Und das kann sehr schnell in eine Diktatur ausarten, in dem also die Regierung halt alleine nur noch bestimmt, was in diesem Land passiert. Das heißt, der Föderalismus ist tot in diesem Land.
Der Mann mit dem Mundschutz aus Netzstoff ist extra für die Kundgebung nach Berlin gekommen. Auf die Frage eines Journalisten nach seinen Mitdemonstranten reagiert er unwirsch.
Das ist Widerstand. Friedlicher Widerstand, ohne Gewalt, ohne Krawall. Aber wir müssen zeigen, wir sind damit nicht einverstanden.
Macht Ihnen das Gedanken, dass Sie natürlich auch Rechte und Neonazis mitmachen?
Ich habe nicht einen Rechten oder Neonazi gesehen. Wie erkennt man Rechte und Neonazis? Erklären Sie es mir bitte.
Ursprünglich sollte sich die Versammlung auf das Areal zwischen Platz des 18. März und Yitzhak-Rabin-Straße beschränken. Wegen fehlender Abstände wurden die Räume zunächst etwas vergrößert. Um 12.22 Uhr verließ die Polizei die Auflösungserklärung und weist die Teilnehmenden an, das Gelände über den großen Tiergarten zu verlassen. Doch nicht alle kommen dieser Aufforderung nach. Masken trägt zu diesem Zeitpunkt kaum noch jemand. Es kommt zu Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu bislang 152 Festnahmen. Viele ziehen weiter.
Demonstrationen gegen die Maßnahmen zum Infektionsschutz. Inforadio-Reporterin Oda Tischewski war vor Ort. Seit knapp 2 Wochen impfen in Berlin auch Hausärztinnen und Hausärzte. Über 1500 Praxen beteiligen sich. Allerdings ist es an manchen Orten eng, zum Beispiel beim Berliner Medizinischen Versorgungszentrum MVZ Diagnostikum. Dessen Ärzte mussten ihren Impfbetrieb auslagern. Sie sind in der Eine-Farben-Fabrik in Britz untergekommen. Inforadio-Reporterin Jenny Barke war in dem neuen Impfzentrum am Tempelhofer Weg und berichtet, wer sich da immunisieren lassen kann.
Vor Ort dürfen sich alle Berlinerinnen und Berliner impfen lassen, die Patienten in diesem medizinischen Versorgungszentrum sind oder waren und die nach der Impfpriorisierungsliste an der Reihe sind. Also Menschen über 70, chronisch Kranke, Lehrer, Pflegepersonal und so weiter. Und im Prinzip funktioniert das hier wie bei allen Hausarztpraxen. Die KV, also die Kassenärztliche Vereinigung, hat das Impfen genehmigt. Und hier findet es nun nur in größeren Dimensionen, also wie bei den Impfzentren des Senats statt. Also das MVZ hat 800.000 Patienten in ihren Akten und ruft die nach der Prio-Liste an. Das sagt der Leiter Thomas Engels.
Das ist also so, dass wir hier mit 4 Impfkabinen entsprechend Leute impfen können. Wir schaffen das so ähnlich wie in den Impfzentren, die haben wir als Vorbild genommen, schaffen wir mindestens 400 Patienten in der Woche.
Zurzeit stellt das Zentrum die Impfstoffe AstraZeneca und BioNTech zur Verfügung und theoretisch wäre es sogar möglich, statt nur 400 bis zu 6000 Impfungen in der Woche zu vergeben. Es fehlt aber leider immer noch an genügend Impfstoff. Geimpft wird bei dem Farbenunternehmer Diesner in der Kantine, weil die jetzt in der Pandemie natürlich nicht mehr zu gebrauchen ist oder nicht mehr gebraucht wird. Das hat mir der Geschäftsführer Bernd Kanant gesagt.
Wir haben gesagt, wir haben so viel Platz bei uns, dann kommt einfach zu uns, wir bauen eine Impfpraxis auf und dann könnt ihr mit 4, 5 Ärzten impfen. Das ist uns auch ein Anliegen, weil wir glauben, dass jetzt die Wirtschaft auch mal dran muss. Wir müssen jetzt einfach mal helfen und wir wollen uns nicht nur auf die Politik verlassen.
Auch der Bezirksbürgermeister von Neukölln, Martin Hiegel, war heute bei der Eröffnung vor Ort. Er hat sozusagen symbolisch mit der Schere das rote Band zerschnitten.
Weil ich das einfach ein wichtiges Signal finde, zum einen Menschen dazu zu ermuntern, sich impfen zu lassen und jede Möglichkeit wahrzunehmen und vor allem möglichst wenig Impfstoff verfallen zu lassen oder um das zu verhindern. Weil ich glaube, je höher die Bereitschaft ist und je größer der Andrang ist, desto eher sind wir auch irgendwann durch, auf dass wir irgendwann hier auch israelische Verhältnisse haben.
Israelische Verhältnisse heißt wieder fast eine Rückkehr in die Normalität, denn da sind inzwischen so viele Menschen geimpft, dass die Maskenpflicht aufgehoben worden ist und die Bars und Restaurants wieder geöffnet haben.
Ein neues Impfzentrum in Berlin-Britz. Von dort berichtete Inforadio-Reporterin Jenny Barke. 3 Jahre Dürre hat Brandenburg hinter sich. Temperaturen bis 40 Grad, kein Tropfen Wasser vom Himmel. Darunter leiden die Natur, etwa im Spreewald, und die Landwirtschaft. Wie die Bauern durch die Trockenperioden kommen können, darüber haben Landesumweltamt und Bewässerungsfachleute informiert. In Chemnitz diskutierten sie mit Landwirten über ein Niedrigwasserkonzept, berichtet RBB-Reporter Daniel Mastow.
Und mit dabei ist auch Silvia Zeitler. Sie ist Geschäftsführerin der Agrargenossenschaft Spreetal im Unterspreewald bei Neu-Lübbenau. Auch ihr Betrieb musste wegen des extremen Wetters in den vergangenen Jahren viele Verluste hinnehmen.
Im letzten Jahr hatten wir noch Glück. Da waren immer ein paar Regenschauer, sodass wir wenigstens den Mais retten konnten, der im Jahr 2019 total ausgefallen war.
Und auch Thomas Göbel, Chef der Göritzer Agrargenossenschaft, kann ein Lied davon singen. Die letzten 3 Jahre waren alles andere als normal. Doch die große Frage ist, woher bekommen Landwirte künftig ihr Wasser für die Beregnung? Wasser aus den Flüssen pumpen, das dürfen auch Landwirte nur so lange, wie es erlaubt ist, sagt Thomas Göbel. In den vergangenen Jahren sind im Hochsommer immer wieder Wasserentnahmeverbote aus Flüssen und Seen ausgesprochen worden.
Wir haben zwar alle wasserrechtliche Entnahmegenehmigung, dass wir aus Fließgewässern entnehmen können, aber es garantiert uns doch lange nicht, dass dann, wenn wir das Wasser brauchen, tatsächlich auch Wasser in diesen Fließgewässern drin ist. Deswegen haben wir schon Brunnen gebohrt und wurden heute noch mal bestätigt und bekräftigt, dass das der richtige Weg ist. Das Landesumweltamt hat uns bestätigt, Grundwasser würde es immer in genügendem Maße bereitgestellt werden.
Das heißt, wer auf Grundwasser statt auf Flusswasser setzt, ist zumindest in den nächsten Jahren auf der sicheren Seite, bestätigt Walke Junghans vom Fachverband Bewässerungslandbau Mitteldeutschland.
Wir sind im Land Brandenburg bei Grundwasserausnutzungsraten unter 20%. In anderen Landkreisen sind wir auch darüber, aber in den ländlich geprägteren Regionen sind wir da unter der 20%-Marke der Grundwasserneubildung.
Und auch wenn im Moment genug Grundwasser zur Verfügung steht, Landwirte sollten dennoch, so das Landesumweltamt, sparsam damit umgehen. Was das konkret bedeutet, erklärt Thomas Göbel.
Dass wir auch so wenig wie möglich Wendebodenbearbeitung durchführen. Also wir pflügen auch weniger, um möglichst wenig Wasser verdunsten zu lassen.
Das Land Brandenburg unterstütze Landwirte bei der Anschaffung von Bewässerungstechnik.
Von der Niedrigwasserkonferenz in Chemnitz berichtete Daniel Masto. Speed-Marathon klingt ganz schön sportlich, ist aber eine europaweite Polizeiaktion, an der sich Brandenburg beteiligt. 24 Stunden lang werden kostenpflichtige, sehr teure Fotos von Rasern auf den Straßen gemacht. Inforadio-Reporter Carsten Steinmetz hat die Blitzer in Bötzow bei Hennigsdorf beobachtet.
Das Lasergerät der Polizei ist in dem Wohngebiet in Bötzow fast im Dauereinsatz. Und wenn es mehrfach piept, fährt ein Auto in der 30er-Zone zu schnell. Polizistin Anja von Chimala hebt die rote Kelle und hält den Wagen an.
Guten Tag, von Chimala, die Revierpolizei, Lasergeschwindigkeitsmessung. Genau, mit 47 haben wir sie gemessen.
Wie viel ist erlaubt?
30.
Oh.
Dreie ziehen wir ab, sind wir immer noch bei 44, heißt 14 drüber.
Ach Mann, ey.
25 Euro sind weg. Kai Rischlowski aus Fehlefanz zahlt gleich vor Ort per EC-Karte. Dass heute Blitzermarathon oder Speedmarathon ist, hat er sogar gewusst.
Ich hab's halt gehört, aber ich hab mich dran gedacht. Aber was soll's? Man kann's nicht ändern. Gibt's Schlimmere.
Der Berliner Uwe Büchner trägt es ebenfalls mit Fassung, dass er bezahlen muss, weil er schneller war als erlaubt.
Ich habe das überschritten, weil vor mir ein Trecker fuhr und den habe ich überholt. Sonst hätte ich die ganze Strecke hier so im Bummel langfahren müssen. Aber es ist schon richtig, dass kontrolliert wird.
Und es macht offenbar auch Sinn. Aufgrund einer Baustelle nehmen zurzeit viele Autofahrer eine Abkürzung durch das Wohngebiet. Die Anwohner sind genervt und sorgen sich um ihre Kinder, deren Schule an der zurzeit etwas stärker befahrenen Straße liegt. Nach einer Stunde Geschwindigkeitsmessen zieht Polizistin Anja von Chimala Bilanz.
Wir haben 8 Feststellungen gehabt, den schnellsten mit 66 bei erlaubten 30, was schon deutlich zu schnell ist. Die Menge an Feststellungen zeigt, dass hier durchaus zu schnell gefahren wird. Das zeigt, dass die Anwohnerbeschwerden, die wir hier haben, nicht unbegründet sind.
Landesweit hat die Polizei allein bis zum Mittag fast 2000 Raser erwischt. Zu schnelles Fahren kann verheerende Folgen haben, sagt Polizeisprecher Mario Heinemann. Raserei sei in Brandenburg immer noch Unfallursache Nummer 1.
Allein im letzten Jahr starben von 140 tödlich verunfallten Verkehrsteilnehmern 64 durch überhöhte Geschwindigkeit.
Der Blitzermarathon soll das allen Autofahrern ins Bewusstsein rücken.
Über diesen Speed-Marathon berichtete Carsten Steinmetz aus Brandenburg. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius nachzuhören auf inforadio.de oder als Podcast fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.